Start Me Up. Das GründerInnen-Magazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
Ein Lachs lebt im Wasser, wird gefangen oder gezüchtet und landet am Ende auf unseren Tellern. Noch. Bei den Unternehmern Robin Simser und Manuel Lachmeier kommt der Lachs nämlich aus dem 3D-Drucker. Wie kann man sich das vorstellen? Und wie schmeckt das?
Man kann sich das genauso vorstellen wie alles andere, was man so am Markt findet zum Essen. Nur, dass man sehr spezielle Dinge damit machen kann. Man kann freie Formen wählen, verschiedenste Geschmäcker und Aromen reinbringen, verschiedenste Texturen reinbringen. Es ist ein ganz neues Geschmackserlebnis. Aber ansonsten unterscheidet sich nur durch den 3D-Druck, also die Fertigung des Lebensmittels, nicht von anderen Lebensmitteln.
Robin Simser, einer der Gründer von Revo Foods, führt mich durch den Firmensitz im 8. Bezirk mitten in Wien. Von außen würde man nicht vermuten, dass in dem schlichten Bürogebäude Fisch produziert wird. Es wirkt eher unscheinbar. Auch im Inneren des Gebäudes. Keine 3D-Drucker und kein Fischgeruch. Wird hier wirklich Lachs hergestellt? Wo ist das typische Aroma einer Fischfabrik? Robin Simser führt mich eine breite Treppe hinab. Wir biegen in einen hell erleuchteten Kellergang ab.
Hier sind wir jetzt im Revo Hardware Labor. Wir haben ja zwei technische Entwicklungsbereiche. Zum einen entwickeln wir neue Lebensmitteltechnologien. Das machen Lebensmitteltechnologen und Ernährungswissenschaftler und so. Und hier ist die Hardwareentwicklung, also die Entwicklung von neuen Maschinen, neuen industriellen Prozessen, um tatsächlich so eine 3D-Strukturierung von Lebensmitteln zu ermöglichen. Weil bislang gab es das noch überhaupt nicht eigentlich in industriellen Maßstab. Und das heißt, wir haben ja auch keine Blueprints, an denen wir uns festhalten können. Und wir müssen da ganz viele Neuentwicklungen selbst vornehmen. Hier siehst du Maschinen für den Bau von Prototypen. Das ist zum Beispiel ein 3D-Metalldrucker, mit dem können wir sogar Metallteile, Lebensmittel echt herstellen und als Prototyping-Tools verwenden.
Prototyping-Tools. Damit meint Robin Simser Geräte, mit denen man Testversionen von Maschinenteilen für die Produktion herstellen kann.
Man muss dazu sagen, eine Firma wie unsere wäre vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen, weil wir können extrem schnell Iterationen vornehmen an unseren Hardware-Bauteilen.
Iterationen heißt, man wiederholt einen Schritt in der Produktion mehrere Male, bis man eine Lösung gefunden hat.
Und früher war es so, als Firma musst du Designs am Computer machen, dann schickst du die Designs zu einem spezialisierten Unternehmen, dann kommen vielleicht nach 3 Wochen die Bauteile zurück, dann merkt man, man hat einen Fehler gemacht, muss was anpassen. Also das dauert alles ewig mit den Iterationszyklen, damals. Jetzt ist es so, dass selbst Startups wie wir mit relativ okayem Investment uns Maschinen leisten können, 3D-Drucker und CNC-Fräse und so etwas.
Eine CNC-Fräse, das ist eine computergesteuerte Maschine, mit der man zum Beispiel Aluminium oder Stahlteile bearbeiten kann.
Mit denen wir unsere eigenen Prototypen oft innerhalb von einem Tag anfertigen können und am nächsten Tag schon die nächste Iteration machen. Und so kann man Hardwareentwicklungen, die ja sehr komplex sind, deutlich schneller umsetzen für ein Startup wie unseres. Schnelle Entwicklungsschritte machen. Und hier siehst du zum Beispiel eine unserer neuesten Entwicklungen. Leute sagen immer, 3D oder additive Fertigung, das ist ganz langsam, das kann niemals funktionieren im Lebensmittelbereich, aber man kann es sich ein bisschen anders vorstellen. Es ist so ähnlich wie Dosiersysteme, die gibt es schon sehr lange in der Lebensmittelindustrie, zum Beispiel für Schokolade oder ähnliches wird das eingesetzt, dass immer eine gleiche Menge an Schokolade zum Beispiel auf ein Förderband runtergelassen wird. Was wir jetzt machen, wir machen etwas Ähnliches, also wir haben auch so eine Art Dosiersystem, aber wir verbinden das mit dieser 3D-Kinematik von einer Plattform, wo dann praktisch das Material draufgebracht wird und so können wir 2 oder mehr unterschiedliche Materialien miteinander verbinden in ganz komplexen neuen Formen und auch Strukturen. Das beeinflusst natürlich eben das Aussehen und die Form, aber es beeinflusst auch die Funktionalität von den Lebensmitteln. Also unser erstes Produkt ist ja ein Lachsfilet und wir verbinden eine Fettphase und eine Proteinphase. Die haben unterschiedliche Eigenschaften und das Fett schmilzt zum Beispiel etwas schneller, wenn man es in der Pfanne anbrät. Es bleibt aber noch im Produkt, das heißt man hat ein saftiges Produkt, aber es löst sich an diesen Fettstreifen so ab, wie konventioneller Lachs das normalerweise macht, wenn man ihn anbrät. Also es führt zu diesem flaky, diesen fasrigen Verhalten, was man kennt, wenn man mit der Gabel drauf drückt, dass sich so ablöst. Und das hat bisher noch keine Technologie so geschafft. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir das machen. Hier siehst du zum Beispiel einen Teil mit diesem neuen Multinozzle-System, nennen wir es.
Multinozzle. Damit sind die Druckdüsen des 3D-Druckers gemeint.
Wo man viele Materialien auf einmal praktisch produzieren kann oder viele Produkte auf einmal und so kann man dann wirklich in die Masse kommen. Weil natürlich das einzelne Produkt herzustellen dauert jetzt ein bisschen länger als bei anderen Verfahren, aber was man dazu sagen muss, ist, bei anderen Verfahren gibt es dann oft mehrere Schritte. Also zum Beispiel Pre-Processing-Schritte, dann der Hauptverfahrensschritt, dann Post-Processing und hier kann man mehrere Verfahrensschritte ineinander vereinen. Das heißt, insgesamt ist es doch auch sehr nicht so zeitintensiv und es wird einem ermöglicht, dass man komplett neue Produkte mit diesem Verfahren herstellt, die es so noch nicht gibt, also wirklich neue Innovation und Kreativität zurückbringen in die Lebensmitteltechnologie.
Das heißt, früher war der Kosten-Nutzen nicht wirklich möglich, dass man es so produziert?
Es gibt schon länger 3D-Lebensmitteldrucker, das waren aber immer relativ kleine Maschinen für die Küchenanwendung. Was jetzt wir möglich machen, ist einen kontinuierlichen Prozess aufbauen. Vorher war das immer ein sehr kleiner Batch-Prozess.
Batch-Prozess. Produktionsschritte, die streng nacheinander durchgeführt werden.
Da kann man irgendwie 500 Gramm oder 1 Kilo von irgendeinem Material auftragen, aber dann muss nachgefüllt werden. Und da ist offensichtlich, dass das wegen dem hohen Arbeitsaufwand nicht industriell umzusetzen ist. Wir haben jetzt zum ersten Mal einen Prozess entwickelt, wo man sehr große Materialströme auf einmal produzieren kann, also wo jetzt niemand manuell die Maschine die ganze Zeit nachladen muss. Und das ist aus unserer Sicht ein Gamechanger, um das wirklich kostengünstiger zu ermöglichen, das Verfahren. Hier siehst du, was wir jetzt gerade planen. Wir planen nämlich nicht, dass wir jetzt einzelne kleine Maschinen in Restaurants aufstellen, sondern unsere Idee ist, dass wir das wirklich als industrielle Produktionsmethode verwenden, wofür wir mehrere Maschinen mit mehreren von diesen Multi-Nozzle-Produktionssystemen zusammenschalten. Und so kommen wir auch auf einen industriellen Output von mehreren Tonnen pro Monat, also je nachdem, wie man die Anlage auslegt. Da sind wir jetzt gerade dabei und wollen das bis Juli, August 2024 abgeschlossen haben, die erste Produktionsanlage. Und das ist das allererste Mal, dass so 3D-strukturierte Lebensmittel mit diesem Prozess produziert werden können.
Also diese Produktion ist dann weltweit die erste oder ist es in Österreich oder Europa das erste Mal?
Es ist weltweit die erste Produktion mit diesem neuen Prozess. Und wir waren auch im September 2023, da haben wir in einer ersten limitierten Edition unser erstes Lachsfilet-Produkt, das pflanzenbasierte, auf den Markt gebracht. Das war auch das allererste Mal, dass ein 3D-strukturiertes Produkt es in den Supermarkt geschafft hat, weltweit. Also ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wir der Technologievorreiter sind auf dem Gebiet.
Eine Weltneuheit aus Wien. Das klingt schon gut.
Geil. Hier sind kleine, recht günstige 3D-Drucker, die uns ermöglichen, dass wir erste Prototypen anfertigen. Das ist dann so ein Material zum Beispiel. Das ist der erste Prozess, den wir in der Entwicklung von neuen Hardware-Teilen haben. Das heißt, die Ingenieure machen ein erstes Design am Computer, dann macht man es mal hier so sehr günstig und schnell, um zu schauen, passt die Geometrie, passt die Form etc. Danach machen wir es mit ein bisschen beständigerem Material drüben in einem SLS-Drucker, das sind ein bisschen komplexere Maschinen. Und zu guter Letzt können wir viele Teile auch aus Aluminium oder Metall hier selbst herstellen. Und dann, wenn wir den idealen Prototypen gefunden haben, dann geht es praktisch dazu über, dass wir die Teile bestellen von speziellen Metallverarbeitern, die das dann aus Edelstahl machen, was lebensmittelsicher ist auch. Wir können gerne heruntergehen. Hier ist unsere Werkstatt. Hier haben wir die Möglichkeit, wirklich Metall zu verarbeiten und mit Metall umzugehen. Also hier bauen wir auch die Prototypen von unseren Druckern zusammen. Hier ist zum Beispiel eine 4-Achs-CNC-Fräse. Das ist Wahnsinn. Mit der kann man zum Beispiel so Metallblöcke einspannen. Das ist das Gegenteil von einem 3D-Drucker. Ein 3D-Drucker trägt auf, eine CNC-Fräse trägt ab. Das heißt, mit einem Bohrer, ich halte jetzt gerade zwei Metallblöcke in der Hand, ein Metallblock ist roh praktisch und aus einem wurde eine komplexe Form heraus produziert, ein Verbindungsstück. Dass uns das hier möglich ist, ist ein Wahnsinn. Also das ermöglicht uns auch wirklich schnell Entwicklungsschritte zu machen und sehr viel hier auch in-house zu machen, weil immer wenn man Prozesse auslagert, ist manchmal gut, aber es verlangsamt einen auch oft. Das war unser Ziel von Anfang an, möglichst viele Fähigkeiten und viele Fertigungsfähigkeiten in-house zu haben, weil wir wussten, wir mussten sehr viel entwickeln, sehr viel neu konzipieren. Und auslagern ist eher gut, wenn man mal wirklich einen finalen Prozess hat, wo schon sehr viel definiert ist. Aber wenn man ganz neue Dinge testet, dann will man da sehr schnell sein und sehr, sehr rasch vorankommen. Das ist das Hardware Lab und drüben ist unser Lebensmittellabor, was ich dir jetzt zeige. Dort sitzen dann die Lebensmitteltechnologen, Ernährungswissenschaftler und so etwas und entwickeln die Inhaltsstoffformulierungen und wie die Prozessparameter sein müssen, wie man den Nährwert auch gut gestaltet. Wir gehen jetzt durchs Haus durch. Am Anfang haben wir uns nur da drüben das Büro angemietet. Aber wir sind in Mitte im 8. Bezirk und haben knapp 800 Quadratmeter. Das ist super und so. Das findet man auch nicht so leicht. Also wir sind alle ganz happy hier. Hier sind zum Beispiel zwei sehr coole Geräte, die uns helfen zu quantifizieren, was wir mit Lebensmitteln machen. Das ist ein Texture Analyzer, Texturanalyse. Da kann man dann zum Beispiel mit einem Messer durch ein Material durchfahren und dann misst es genau den Widerstand. Und daran kann man sehen, wie fest ist das Material, wie elastisch, wie die Textureigenschaften sind generell. Und so können wir zum Beispiel vergleichen Lachs, den wir aus dem Supermarkt kaufen, mit unserem Lachsprodukt und sehen, okay, was muss man noch mehr anpassen, wo ist es schon sehr ähnlich, wo ist es noch verbesserungswürdig. Da kann man das super quantifizieren. Genauso hier, das ist ein Rheometer, da kann man die Viskosität von gelartigen Substanzen feststellen. Da können wir dann uns ganz genau berechnen, was für eine Stärke brauchen wir, um ein Material durch unsere Düsen zu drucken, zum Beispiel, damit es gut in Form bleibt. Hier ist unser Lebensmittellabor, schaut in manchen Bereichen aus wie eine normale Küche, weil wir haben auch so, weiß nicht, Thermomix und auch Geräte von anderen Marken rumstehen. Viele Mischer, viele Wagen, viele Dinge wie das, aber auch ein bisschen komplexere Geräte. Zum Beispiel hier so ein Vakuummischer, mit dem kann man dann schauen, dass das Material wirklich sehr, sehr gut gemischt wird. Oder da drüben ist ein Doppelschneckenextruder, mit dem man pflanzliche Proteine fasrig machen kann. Ganz spannende Sache, denke ich.
Das denke ich mir auch. Und freue mich am Ende der Tour schon auf ein Stück 3D-gedruckten Fisch.
Ich gebe dir gerne mit Thunfisch, das ist mein persönlicher Favorite von uns. Und hier gerne ein bisschen was von unserem Revo Salmon. Weil hier was ganz Neues, Oktopus zum Beispiel, ey, der schaut cool aus irgendwie.
Robin Simser zeigt mir die Packung mit kleinen Oktopusstücken. Sie sehen aus wie die Arme von echten Oktopussen. Das innere Fleisch weiß und die Haut in dunklem Lila. Das Wasser läuft mir schon im Mund zusammen. Der Revo Foods Gründer führt mich in sein Büro, in dem ein kleiner Holztisch mit zwei Stühlen bereitsteht.
Hallo Herr Simser, zuerst einmal danke, dass Sie sich für unser Interview Zeit genommen haben. Können Sie in ein paar Worten sich und Ihr Unternehmen ein wenig vorstellen?
Gerne, mein Name ist Robin Simser, ich bin Lebensmitteltechnologe und Biotechnologe, habe auch einen Doktor in dem Feld gemacht, weil mich tierische Alternativprodukte sehr interessiert haben. Ich denke, wie wir jetzt gerade Lebensmittel produzieren, also speziell tierische Lebensmittel, ist ein wahnsinnig ineffizientes System. Also zum Beispiel eine Kuh muss 30 Kalorien an pflanzlicher Nahrung aufnehmen, um eine Kalorie an Muskelgewebe aufzubauen, die man als Mensch essen kann im Endeffekt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach nicht klug, wie wir jetzt gerade Lebensmittel produzieren. Aber Fleisch ist ja eigentlich ein super Produkt. Also schmeckt sehr gut, zum Teil ganz gut Nährwert, bis jetzt auf Cholesterin und so etwas, aber zum Teil natürlich hoher Proteingehalt und ähnliches. Der Ansatz damals war, Fleisch ist eigentlich gut, aber der herrschende Prozess ist jetzt praktisch verrückt, wie wir das machen. Also das ergibt überhaupt keinen Sinn, wie ineffizient das ist. Da muss es doch einen besseren Weg geben, wie man tolle Fleischprodukte anbietet, aber jetzt zum Beispiel die Kuh überspringt und direkt zu den pflanzlichen Proteinen hingeht, dass man mit diesen Proteinen einen Fleischgeschmack erzielen kann auch, der halt gut schmeckt und Nährwert ist. Das war die Ausgangsüberlegung von Revo Foods. Wir haben das vor 4 Jahren gegründet, mit dem Gedanken, dass wir ein ganz neues Verfahren verwenden, um eine neue Art von Produkt zu erzeugen, also wirklich Whole Cuts, sowas wie Fischfilets zum Beispiel oder Steak. Weil was es damals schon gab und auch jetzt noch gibt, sind sowas wie Chicken Nuggets und Hamburger, die sind schon relativ gut. Aber eben im Bereich wie jetzt ein Lachsfilet oder ähnliches, das gab es zum Beispiel noch gar nicht. Und da dachten wir, ey, das ist eigentlich eine Riesenmöglichkeit. Lachs ist der meistgegessene Fisch auf der Welt. Da haben wir gesagt, ey, mit diesem neuen Verfahren, so mit 3D-Strukturierung, da müsste eigentlich erstmals möglich sein, dass man so komplexe Produkte auch erzeugt. Ja, vor 4 Jahren haben wir uns das überlegt und haben letztes Jahr auch unser erstes Produkt mit diesem neuen Verfahren gelauncht. Also hat ganz gut funktioniert.
Warum haben Sie sich für den Lachs als erstes Produkt entschieden?
Lachs als erstes Produkt folgt ganz klar einfach dem Marktinteresse, dass Lachs einfach der meistgegessene Fisch auf der Welt ist und dass es bisher noch keine Alternative in dem Bereich gab. Also wir sehen einen Open Space, wo wir ein neues Angebot machen können.
Wie entwickeln Sie den Geschmack der Fischprodukte?
Der Geschmack von dem Fischprodukt kommt zum Teil von Gewürzen, Aromen und zum Teil auch von Mikroalgenöl. Also Fisch hat seinen typischen Geschmack eigentlich, weil er Algen isst. Die enthalten auch das Omega-3-Fett. Also der Fisch baut nicht selbst Omega-3 auf, sondern er isst Mikroalgen, die Omega-3 enthalten. Und das sorgt meist für den ganz fischigen Geschmack. Wir überspringen jetzt praktisch den Fisch und gehen direkt zurück zur Mikroalge. Also wir geben Öl aus dieser Mikroalge hinzu und das hat einen sehr fischigen, meerartig assoziierten Geschmack.
Wer sind Ihre Konkurrenten am Markt?
Konkurrenten haben wir zum einen im Bereich von Fischalternativen, also speziell für das Lachsfilet, was ja mit unserer neuen Technologie ermöglicht wird. Da gibt es so 2-3 andere Unternehmen auf der Welt, die etwas Ähnliches probieren. Wir waren jetzt die Ersten, die in den Markt gekommen sind. Prinzipiell ist der Markt dafür riesig. Also der Markt für Lachsfilet ist generell gigantisch und da machen wir uns jetzt wenig Sorgen, dass, dass für uns kein Platz mehr ist. Zum anderen entwickeln wir diese neue Technologie, basierend auf der 3D-Strukturierung von Lebensmitteln. Da gibt es doch kaum Unternehmen, die das in industrieller Art und Weise machen wollen. Also es gibt Unternehmen, die bieten 3D-Lebensmitteldruck an für die Küche oder für die Hochgastronomie, dass die dort so Sachen herstellen können, aber jetzt wirklich als industriellen Produktionsprozess, das macht eigentlich keiner oder fast keiner. Was jetzt heißen kann, dass wir entweder sehr klug oder sehr dumm sind, wenn es kein anderer macht. Die Zeit wird es zeigen.
Ihre Produkte sind ja durchschnittlich ein bisschen teurer als die Alternativen im Supermarkt.
Die Produkte und pflanzliche Produkte generell sind momentan öfter noch etwas teurer als tierische Produkte. Da muss man aber sagen, das ist ganz klar eine Sache von der Skalierung. Und zum anderen von Subventionen und Förderungen. Also der absolut größte Teil der EU-Agrarsubventionen geht an tierische Produkte und industrielle Massentierhaltung, was, glaube ich, in keinster Weise vertretbar ist mit dem European Green Deal, den die EU eigentlich umsetzen will, für eine nachhaltigere Wirtschaft und Umwelt generell. Und das wird von allen Steuerzahlern jetzt im Endeffekt unterstützt. Also das sehe ich in keinster Weise als vorteilhaft für die Europäische Union in irgendeiner Art und Weise. Fleisch ist jetzt aus unserer Sicht viel zu günstig. Und auch durch günstigere Mehrwertsteuersätze zum Beispiel werden diese Produkte günstiger angeboten als pflanzliche Alternativprodukte. Aber prinzipiell gibt es eine sehr große Zentrierung in diesem Bereich, dass sehr wenig Firmen einen riesen Output an Fleischprodukten liefern, und durch diese Skalierungseffekte können sie das extrem günstig und effizient machen und haben das jetzt natürlich über die letzten 100 Jahre extremere Prozesse optimieren können. Pflanzliche Alternativprodukte sind oft noch sehr jung, relativ kleine Firmen mit geringeren Stückzahlen und ähnliches. Dadurch sind die einzelnen Produkte oftmals noch etwas teurer. Aber in Zukunft, wenn die Skalierung steigt, wenn mehr Leute auf diese Art von Produkten zugreifen, dann ist es eigentlich nur logisch, also das kann man sich recht leicht berechnen, dass diese Produkte auch günstiger sein werden als Fleischprodukte, weil einfach wesentlich weniger Ressourcen aufgewendet werden müssen, um diese Art von Produkten herzustellen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, also das ist ein sehr großes Thema, was sicher langfristig sich verändern wird. Aber in dem Bereich werden wir sehen, dass diese Pflanzenprodukte immer günstiger werden und Fleischprodukte hoffentlich immer teurer.
Gibt es konkrete Ziele und neue Produkte, von denen wir in den nächsten Monaten hören werden?
Unsere Ziele sind momentan vor allem, dass wir diese neue Produktionstechnologie hochskalieren. Also wir entwickeln ja komplett neue Hardware-Bauteile, neue Maschinen, neue industrielle Prozesse. Das heißt, es gibt keinen Blueprint dafür. Und Lebensmittelindustrie basiert auf Reproduzierbarkeit. Also, dass du sehr wenig Fehler machst in einem sich wiederholenden Prozess. Das müssen wir gut hinbekommen, das müssen wir optimieren. Und wir müssen da wirklich auf ein Output kommen von vielen Tonnen pro Monat, wo wir jetzt gerade dran arbeiten. Also, wir bauen hier Produktionskapazitäten auf, idealerweise bis diesem Sommer. Und wollen damit großen Mengen von unserem Flagship-Produkt, dem Lachsfilet, in den Markt gehen. Das ist das eine, also das neue Lachsfilet, und zum anderen ja, ein paar spannende neue Produkte. Zum Beispiel jetzt gerade bringen wir eine limitierte Edition von einem Oktopus-Produkt raus. Mein Projekt, das wir uns eher spaßhalber am Anfang mal angesehen haben, dann ist es ziemlich spannend geworden und wir wollen mal sehen, wie das ankommt, weil Oktopus hat eigentlich relativ geringen Marktwert, wird fast nur in Griechenland, Spanien und Italien gegessen, was jetzt nicht so die affinsten Länder für diese Art von Produkten traditionell gesehen sind. Aber vielleicht ist es auch ganz spannend. Vielleicht stößt du auf gute Nachfrage und dann werden wir das auch mehr in Masse produzieren. Und ansonsten haben wir jetzt auch schon andere Produkte am Markt, wie zum Beispiel den Räucherlachs oder den Lachs- und Thunfischaufstrich.
Sind Sie selbst vegan und wie oft essen Sie Ihre eigenen Produkte?
Ich bin selbst nicht vegan. Ich probiere es jetzt aber mal für einen Monat wieder. Das mache ich hin und wieder mal. Ich ernähre mich sonst eigentlich vegetarisch. Wir haben bei uns aber ganz bunt gemischt, also manche Leute essen Fleisch und Fisch, manche Leute essen vegetarisch, manche vegan, und das ist auch ein bisschen der Grundsatz, dem wir folgen. Also wir gehen das jetzt weniger an ideologischen Grabenkämpfen an und sagen, ey, du musst Vegetarier oder Veganer werden, sondern wir wollen einfach nur ein Angebot machen, auch für Leute, die einfach gerne Fleisch und Fisch essen, die aber sagen so, ey, Überfischung, das finde ich nicht gut, oder wie ineffizient jetzt Massentierhaltung abläuft oder wie viel Methan und CO2, so weiß nicht, in der Kuhhaltung anfällt, so finde ich nicht gut, mag ich nicht, aber mir schmeckt das Produkt halt. Und da wollen wir sagen, ey, egal wie du dich ernähren willst, musst du nicht ständig diese Art von Produkten essen, aber kannst ja hin und wieder mal sagen, ey, mir schmeckt ein Lachsfilet, jetzt gibt es da auch diese tolle Alternative von Revo Foods zum Beispiel, und da probiere ich das auch hin und wieder mal. Und es reicht ja auch, wenn man ein bisschen reduziert zum Beispiel und sagt, ey, ich möchte was Gutes für die Umwelt und eigentlich auch meine Ernährung tun, weil natürlich Schwermetall, Mikroplastik und diese ganzen Problemstoffe sind in unserem Produkt natürlich nicht enthalten und im normalen Lachs leider immer mehr. Genau, aber genau den Leuten können wir dann sagen, ey, ja, probier es doch mal so, muss ja nicht nur das eine oder das andere sein.
Sie haben sich ja laut eigenen Angaben die Rettung der Meere vor der Überfischung auf die Fahnen geschrieben. Das ist ein ambitioniertes Ziel.
Wir können natürlich nur einen Beitrag leisten, also wir sind nicht so vermessen zu sagen, dass wir selbst die Biodiversität in den Meeren wiederherstellen können durch unsere Art von Produkten. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich immer mehr bei Alternativen Gedanken macht zu den Dingen, die wir jetzt gerade tun oder wie wir zum Beispiel Lebensmittel produzieren. Und da muss man sagen, Fisch wird natürlich aus einem natürlichen Ökosystem rausgeholt, dem Meer, und da bestehen riesen Gefahren für Überfischung und dass man halt wirklich eine Fischart so weit überfischt, dass sie sich nicht mehr regenerieren kann. Die Beispiele gibt es schon, zum Beispiel in Norwegen, das größte Exportprodukt bis, glaube ich, in die 50er oder 60er, war Thunfisch. Mittlerweile gibt es keinen Thunfisch mehr von den Küsten Norwegens, weil sie es überfischt haben, weil diese Art von Thunfisch dort jetzt fast als ausgestorben gilt. Und, also, oder ich glaube Karpfen in Neufundland oder ähnliches gibt es so ein Beispiel, was auch komplett zusammengebrochen ist, die Population. Ist nicht in der Interesse von irgendjemandem, glaube ich, das Meer ist wunderschön, fantastisches Ökosystem. Ich glaube, alle fahren gerne, weiß nicht, im Sommer an den Strand und ähnliches. Das wollen wir uns nicht zerstören. Und ich glaube, da müssen wir uns Alternativen einfallen lassen. Und das liegt sicher nicht nur an jungen Startups, sondern auch an größeren Unternehmen, die hier natürlich viel mehr Marktpower haben und Distributionspower und sowas. Also wir laden prinzipiell alle ein, wenn sie es denn ernst meinen und nicht nur Greenwashing oder so betreiben wollen. Jeder, der sich ändern will, auch von diesen großen Unternehmen und nachhaltigere Produkte anbieten will, kann ich zu 100% unterstützen, weil wir brauchen mehr von dieser Art von Produkten und wir müssen ja auch ein besseres Angebot machen, weil viele Leute, die diese Produkte jetzt probieren, sagen vielleicht, schmeckt noch nicht 100% so, ist noch ein bisschen, weiß nicht, ist nicht so meins, und da müssen wir einfach noch besser entwickeln und sagen, ey, die Produkte werden immer besser und können so auch für immer mehr Menschen zu einer echten Alternative werden.
Was würden Sie anderen Lebensmittel-Startups empfehlen, wenn Sie Ihre Ideen verwirklichen wollen?
Die Lebensmittelbranche ist eine relativ harte. Sie wird beherrscht von einigen großen Konzernen. Vor allem, es gibt sehr wenig kleine Unternehmen in dem Bereich. Und die Zentrierung macht in mancher Hinsicht auch Sinn, glaube ich, weil Distribution und Marketing einfach wahnsinnig viel Geld in Anspruch nimmt. Es ist sehr schwer, eine neue Marke im Lebensmittelbereich aufzubauen. Ich würde mir deswegen gut überlegen, was ist eine Nische, die ich bedienen kann. Will ich eine Marke aufbauen oder eine neue Technologie entwickeln? Und vor allem, wie sieht mein Businessmodell aus? Wie werde ich im Endeffekt Geld machen? Weil in der Vergangenheit Startups war ein bisschen ein Hype, war oft mal cool und hip. Aber in den letzten Jahren sehen wir, dass auch aufgrund der Zinspolitik immer weniger Geld vorhanden ist, auch von Investoren in Startups. Da gab es oft mal sehr luftige Bewertungen von Startups. Sind zum Teil hunderte Millionen in Projekte geflossen, die man manchmal als etwas einzigartig bezeichnen könnte, aber die vielleicht nicht immer den größten Aussicht auf Erfolg hatten. Und ich glaube, da ist ein bisschen mehr Realismus in letzter Zeit eingekehrt, was dann halt schade ist, weil es auch sehr cool ist, wenn crazy Ideas gefördert werden. Das ist ja im Endeffekt Startup, also ein Risikounternehmen, weil noch viel Risiko dahinter steckt. Und sonst empfehle ich allen, sehr früh anzufangen. Wenn man eine Idee hat, Dinge brauchen immer ewig, bis man sie umsetzen kann. Am Anfang gibt es ja Schub an Energie und man ist wahnsinnig schnell, aber Dinge brauchen in der Umsetzung dann einfach oft länger. Deswegen, je früher man anfängt, wenn man eine Idee hat, sie versucht zu verwirklichen, auch nebenbei zum Beispiel, desto besser ist es.
Mit 3D-gedrucktem Fisch die Umwelt retten und das Klima schützen. So sehen die Verantwortlichen bei RevoFoods ihr Geschäftsmodell. Manuel Lachmeier ist einer der Gründer und unser zweiter Gesprächspartner. Er ist der technische Leiter bei RevoFoods. Wir nehmen im Eingangsbereich auf zwei gemütlichen grünen Sofas Platz und starten das Interview.
Auf Ihrer Website schreiben Sie, dass die Technologie des 3D-Druckens von Lebensmitteln eine revolutionäre ist. Können Sie hier kurz erklären, wie so ein Stück Lachs produziert wird?
Im Gegensatz zu konventionellen Verfahren können wir hier Formen komplett frei bestimmen. Das bedeutet, wenn man sich so ein komplexes Produkt ansieht, wie Lachs zum Beispiel, dann hat man hier quasi die Königsdisziplin gefunden, etwas Ähnliches zu schaffen. Und da wir im 3D-Druck nicht wirklich limitiert sind in Formen, können wir auch wirklich die organische Form nahezu perfekt nachbilden mit den verschiedenen Materialien, wie jetzt die Fettfasern, genauso wie auch die Muskelfasern, wo sich dann das Filet nach dem Anbraten einfach genauso zerfallen lässt wie das echte Produkt.
Der RevoFood Lachs hat ja eine Pilzbasis. Warum haben Sie sich dafür entschieden und nicht für eine andere Basis?
Das hat vor allem Gründe für die Herstellung, da wir mit dieser Basis sehr gute Fasern und Texturen in das Produkt reinbekommen und somit das Mundgefühl des Produkts einfach viel besser ist am Ende. Und das haben wir mit anderen Grundbasen einfach nicht erreicht.
Sind die Inhaltsstoffe vielleicht auch anders oder gibt es mehr Nährwerte in der Pilzbasis?
Durch die Pilzbasis bekommen wir auch einen sehr hohen Proteingehalt im Endprodukt. Ja.
Was waren die ersten Reaktionen auf die Drucke?
Natürlich sind die ersten Drucke immer sehr viel Trial and Error. Aber grundlegend hat die 3D-Drucktechnologie sehr schnell sehr gute Ergebnisse gebracht. Und man hat auch sehr schnell einen Mehrwert gesehen beim Endprodukt.
Essen Sie selbst vegan?
Ich bin selber Flexitarier und man muss ja auch die Produkte vergleichen können.
Haben Sie ein Lieblingsfischrezept oder vielleicht ein Lieblings-RevoFoods-Rezept?
Ehrlich gesagt sind unsere Salmon Slices mit Aufstrich auf Brot wirklich ein perfekter Snack am Morgen. Also von denen bin ich wirklich begeistert, ja.
Danke für das Gespräch und ich hoffe, dass mit eurer Hilfe bald die Überfischung der Meere der Vergangenheit angehört.
Wir sagen danke. Vielen lieben Dank fürs Kommen, hat mich sehr gefreut.
Der Hunger nach Fisch muss nicht bedeuten, dass wir das Ökosystem unserer Meere aus den Fugen werfen müssen. Früher haben wir nur Farbe auf Papier gedruckt. Heute können wir sogar schon Lebensmittel im Drucker herstellen. Robin Simser und Manuel Lachmeier waren das, die Gründer von RevoFoods aus Wien. Mein Name ist Alexander Wolf und ihr hört Radio Radieschen.
Start me up. Das GründerInnen-Magazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.